Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Papapreneur, dem Unternehmer-Podcast. Heute habe ich einen Gast, David Feil, den aktuell viele Unternehmen dringend brauchen. Ich werde auch ständig danach gefragt, welchen Berater wir für AZAV selbst haben. Und ja, David ist der Berater. Und ich freue mich total auf dieses Interview. Herzlich willkommen, David.
Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's!
David, mal ehrlich, ist AZAV gerade das neue Online-Coaching oder jeder will ja rein? So sehe ich das zumindest, bekomme täglich Anfragen, wie ich das denn mache. Empfinde es aber auch so, dass viele auch nicht wissen, was sie tun. Ist das Ganze aus deiner Sicht eigentlich eher ein Boom oder schon auch eine Blase?
Ja, das Thema AZAV gibt es ja schon viele, viele Jahre. Und wir begleiten auch Kunden schon seit mehr als 10 Jahren in dem Bereich. Und für uns ist es kein neues Thema, für uns ist es täglich Brot. Und wir merken jetzt schon, dass es einen gewissen Reiz bekommen hat seit 1-2 Jahren, weil es halt die Möglichkeit gibt, dort halt wirklich Arbeitnehmende sehr hochwertig zu qualifizieren, das Ganze mit einer gewissen Förderung. Und merken auch, dass einige sehr, sehr gute Anbieter auf den Markt gekommen sind. Ja, zum Beispiel du, Bastian, bist auf dem Markt auf jeden Fall eine große Bereicherung mit dem, was du tust. Und wir merken natürlich auch, dass viele auf den Zug aufspringen wollen. Und merken auch relativ schnell, wird es was oder wird es nichts. Ja, die Anforderungen zu erfüllen ist nicht ganz so einfach, aber dafür haben wir unsere Expertise und schaffen es auch, geeignete Träger aufzubauen. Und dann ist halt die Frage, kann der Träger das auch mit Leben füllen letztendlich? Ja.
Also vielleicht jetzt mal zum Verständnis für die Zuhörer zu sehr. AZAV bedeutet ja eine Akkreditierung, dass man mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten darf und letztlich Weiterbildung anbieten darf für Arbeitslose, aber natürlich auch ArbeitnehmerInnen in den Unternehmen selbst. Das machen wir im Online-Marketing und David hat uns mit File Concept dabei begleitet. Da braucht man nämlich schon einen Berater aus meiner Sicht, einen guten Berater, der vertrauenswürdig einen dabei hilft, diese Akkreditierung zu bekommen. Und was sind denn aus deiner Sicht, David, eigentlich so Mythen vielleicht auch, die oder Missverständnisse rund um diese AZAV-Geschichte gerade, ja, mit so in der Akkreditierung?
Ja, vielleicht wird man es in 2 Sparten aufteilen. Einmal das Thema Akkreditierung beziehungsweise Zertifizierung. Ja. Und zwar ist es so, dass ja manche denken, das macht man dann mal so nebenbei und wird dann schon werden. Entscheidend ist in der ganzen Vorbereitung, wie möchte man sich als Bildungsträger aufstellen? Wie sind die Abläufe auch? Ja. Weil was ich da festlege, muss letztendlich auch so gemacht werden, weil man muss immer bedenken, es geht hier um Fördergeld. Und es geht teilweise um viel Fördergeld. Und es muss auch gut angelegt sein. Und es will im Prinzip der Fördermittelgeber in Form von einer sehr hochwertigen Weiterbildung. Ja. Und aus dem Grund sollte man sich von Anfang an Gedanken machen, wie die Struktur aussehen soll und wie man es ja fördermittelgeberkonform aufbaut. Denn was ich einmal so aufbaue und so auch durchführe, kann ich bei einer eventuellen Prüfung, ja, die ja sowieso jährlich kommt, beziehungsweise auch unangekündigt kommen kann von der Agentur, kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, es muss wirklich überlegt werden, wie ich das tue, damit ich nicht als Träger in die, ich sag's mal, Falle komme, Dinge falsch zu machen, bewusst oder unbewusst, um dann enorme Summen zurückzubezahlen. Ja, und dazu braucht es einfach ein professionelles Setup. Und das ist das, was wir eben tun und ja, weisen auch auf gewisse Fallstricke hin. Wir sehen natürlich auch auf dem Markt, dass es Anbieter gibt, ja, die entweder bewusst wissen, was sie tun oder nicht bewusst wissen, was sie tun und da unter Umständen nicht ganz konform arbeiten. Und dafür sollte man sich schützen, weil das ist vielleicht kurz verdientes Geld, längerfristig ist es weg.
Ja, ich meine, je Mitarbeiter kann er ja mal schnell auch 50.000 bis 100.000 Euro an Fördergeld rausgehen für die Unternehmen. Also da geht es ja darum, die Weiterbildung bis zu 100% gefördert zu bekommen, als auch bis zu 75% Lohnzuschuss zu erhalten. Mhm. Und also wir haben einen 12-Monats-Kurs und da kommen dann schon mal gerne solche Beträge mal rum. Und da stellen sich ja so viele, ist so einfach vor, ne, als Weiterbildungsanbieter. Ja gut, dann habe ich ja, ich habe ja schon einen Kurs, dann biete ich den doch einfach an, oder? Vielleicht kannst du ja kurz auch nochmal das nochmal erklären, dass es ja gar nicht so einfach ist, sondern da schon einiges dazu gehört, so ein, ja, ein Bildungsträger zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als privater Bildungsträger mit Teilnehmern, die selbst zahlen, beziehungsweise wo das Unternehmen selbst zahlen, ist man ja relativ flexibel. Man bietet was an, Kunde kauft, ja oder nein. Mhm. In dem geförderten Bereich gibt es ganz klare Spielregeln und die grundlegende ist im Prinzip die AZAV, ja, die das vorgibt. Der Träger muss ein System zur Sicherung der Qualität haben und wenn man das liest als Außenstehender, dann denkt man, okay, und jetzt? Ja. Und das sind eben die Dinge, die man beachten muss, wie man sowas aufbaut. Und wie man es vor allem auch so aufbaut, dass es auch dann praktisch durchführbar ist. Wir haben Dokumentationspflichten, wir haben Nachweispflichten, wir haben Reportpflichten auch. Und das gehört es eben intelligent aufzubauen. Das sollte man am Anfang auch nicht sparen, weil am Ende wird es dann sonst teuer. Und der zweite Punkt ist auch, muss er dann neben dem eigentlichen Bildungsträger natürlich auch die entsprechende Maßnahme konzipieren, kalkulieren und zur Zertifizierung einreichen. Und das ist ein Feld, das erfordert schon einiges an Erfahrung. Da geht es um Zahlen, Inhalte, Lernmethoden und so weiter und so fort.
Ja, ja, du hast mir ja mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Und das bleibt mir irgendwie haften. Ja. Jetzt mal die, also ne, das ist jetzt so für Leute, die sich gerne, also ja, Kurse anbieten wollen und dann gibt's ja auf der anderen Seite wieder die Unternehmer und da finde ich es auch immer spannend, so in die, ja, in die Gedanken so reinblicken zu lassen und da gibt's ja sehr viele, finde ich, zumindest würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst, Unternehmer, die irgendwie Angst haben vor Papierkrieg und endlosen Formularen. Mhm. Wie siehst du das?
Dass wir in Deutschland ein großes Bürokratieproblem haben, das wissen wir alle. Ja. Mhm. Aber in dem Bereich, wo der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, seine Mitarbeiter weiterzubilden, in einer qualitativ hochwertigen Maßnahme, sollte vor ein paar Stücken Papier nicht zurückschrecken. Weil wir reden hier nicht über 1.000, 2.000 Euro, wo man sich überlegen muss, ob man dort mal eine Stunde oder vielleicht auch mal zwei Stunden Zeit reinsteckt, beziehungsweise die Assistenz bei Unterlagen zusammensucht, die notwendig sind. Und wir reden hier über eine höhere Summe Geld und da ist es auch richtig, dass gewisse Unterlagen abgefordert werden.
Mhm. Was gibt es denn so auf dem Markt eigentlich? Also was kann ich mir fördern lassen?
Mhm. Gut, es gibt verschiedene Bildungsanbieter mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. Ja. Es geht los bei dem Thema Marketing über KI. Es gibt auch dann Weiterbildung im Thema, auch dann handwerklichen Bereich, zum Beispiel zum Thema Wärmepumpeninstallateure, die man dann dort weiterbilden kann. Oder wenn man dann Solaranlagen aufbaut, wie das Ganze zusammenhängt. Und da gibt es auch die verschiedensten Anbieter. Also ich sag mal, von reinen Schreibtischaufgaben bis hin zu wirklich praktischen Aufgaben, die Arbeitnehmende übernehmen, gibt es die verschiedensten Weiterbildungen.
Ja, aber ich mich immer gefragt, aber eigentlich geht es doch, also bei dem Qualifizierungschancengesetz, darum, dass die Arbeitsagentur die Leute auf die Digitalisierung doch vorbereiten möchte. Ne? Und dann sehe ich dann schon mal auch Anbieter rund um Pflege und frage mich so, was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun?
Ja, es soll schon mehr sein als nur Digitalisierung. Es soll wirklich sein, wir müssen die Arbeitskräfte in dem Wandel, der herrscht, ja, der jetzt schon seit ein paar Jahren besteht und der ja immer schneller passiert, müssen wir schon mitnehmen in der ganzen Qualifizierung. Und ich glaube, auch das Unternehmen bis zu einer gewissen Größe gar nicht wirklich finanziell in der Lage sind, das in der Form mit den Mitarbeitern durchzuführen. Im Endeffekt sind Mitarbeiter ja dafür da, fürs Unternehmen gewisse Tätigkeiten zu verrichten. Ja? Und dazu brauchst du ein gewisses Know-how. Und in der Regel ist es so, dass Unternehmen Weiterbildungen für die Mitarbeiter bezahlen über das Jahr. Aber da reden wir vielleicht von 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Mitarbeiter. So, dann geht eben die Weiterbildung 3 bis 5, 6, 7 Tage im Jahr. Geht es aber jetzt darum, wirklich ganz neues Know-how ins Unternehmen zu holen, wird es oder gibt es kaum Unternehmen, die 15, 20, 25.000 Euro in die Hand nehmen, plus die Zeit, die der Mitarbeiter fehlt und trotzdem bezahlt werden muss, um dort die Mitarbeiter weiterzubilden. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass das der richtige Schritt ist, die Arbeitnehmenden wirklich zu qualifizieren in Themenfeldern, die essentiell heute sind und die auch in Zukunft essentiell werden.
Ja, ja. Ja, vollkommen. Stimmt. Wie ist das eigentlich? Du bist ja nicht nur Berater rund um AZAV, sondern ja auch darüber hinaus ja noch weitere Themen. Ich finde es ja, also wir sind ja auch TÜV-zertifiziert und so weiter und so fort. Also mir ist das auch total ein Anliegen, auch dieses Vertrauen auszustrahlen. Also, dass Unternehmer Vertrauen haben können in unser Unternehmen, dass wir qualifizierte, gut durchdachte Dienstleistungen haben. Was gibt es eigentlich so überhaupt auf dem Markt? Du bietest das ja auch an, also nicht nur AZAV, sondern ja auch weitere Bereiche. Was sind aus deiner Sicht so dass die Must-Haves für Unternehmen eigentlich so generell? Was braucht es als Unternehmen?
Also als Unternehmen braucht es letztendlich erstmal klare Prozesse und Strukturen. Denn damit wird entweder Geld verdient oder Geld verloren. Ja? Und wenn das vorhanden ist, dann ist im Prinzip der Einstieg für eine gute Zertifizierung die ISO 9001 als Qualitätsmanagement. Und wir machen das in unseren Projekten immer so, dass wir ja intern uns die Prozesse anschauen, standardisieren, Optimierungspotenziale aufzeigen und wenn gewünscht auch bis zur Zertifizierung vorbereiten, das Ganze auch mit begleiten bis zur erfolgreichen Zertifizierung. Das heißt, man hat dann zwei Effekte daraus. Ich kümmere mich intern ums eigene Unternehmen, schaue mir Sachen an, hinterfrage Sachen, verbessere Prozesse, ändere Prozesse und baue diese so auf, damit auch ein neuer Mitarbeiter genau weiß, was zu tun ist, was sein Aufgabenfeld ist und wie es zu tun ist. Und dann kann man natürlich dann im nächsten Schritt nach außen hin zeigen, wie vertrauenswürdig das eigene Unternehmen ist. Ja. Es ist reif für das TÜV-Siegel und dafür sorgen wir dann und dann bekommt man eben mit der erfolgreichen Zertifizierung ein entsprechendes Standing auf dem Markt, eine gewisse Reputation und natürlich dadurch ein größeres Vertrauen gegenüber den Kunden.
Jetzt auch mal gemeinsam mit der AZAV. Ist das nicht eine Klette am Bein nachher, wenn ich jetzt so ein gewisse Pflichten immer einhalten muss? Also das habe ich immer gehört, auch des Öfteren jetzt im Bereich auch AZAV. Ja, da muss ich mich ja jetzt an Regeln halten und mich da nicht mehr so frei bewegen. Und das Gleiche könnte ja bei ISO 9001 auch genauso sein, dass ich mich jetzt da auf einmal an Regularien halten muss und jetzt nicht einfach mal machen kann, was ich will.
Da muss man ganz klar zwischen den beiden Sachen unterscheiden. Auf der einen Seite AZAV, auf der anderen Seite zum Beispiel die ISO 9001. Die AZAV möchte klare Spielregeln, die natürlich der Träger sich auch selbst auferlegen wird, ja, aber in einem gewissen Spielraum. Ja. Da ist zum Beispiel ganz klar drin, dass auch logischerweise Ziele aufgestellt werden müssen, die Teilnehmer müssen befragt werden, die Dozenten müssen befragt werden, man muss eine gewisse Anwesenheitskontrolle machen. Das sind Dinge, die sind in Stein gemeißelt, denn es geht um Fördergelder. Und da gibt es Spielregeln, die wir auch zwingend einhalten müssen. Ein gewisser Spielraum in der Ausgestaltung hat der Träger, wie er das Ganze durchführt und was es dann konkret für Prozesse dazu gibt. Diesen Spielraum hat er auf jeden Fall. Bei der 9001 legt das Unternehmen seine eigenen Spielregeln fest. Ja, Die NUM 9001 erfordert ein paar Säulen, ja, zum Beispiel, dass halt Prozesse festzulegen sind, dass es auch gewisse Kennzahlen geben muss, dass es entsprechende Kompetenzen auch im Unternehmen vorhanden sein muss. Also im Grunde alles, was ein gutes Unternehmen braucht und hat, ja, mhm. und dann seine eigenen Spielregeln festlegt. Da steht nichts drin, wie ein Prozess stattzufinden hat, sondern es steht drin, dass ein Prozess zu definieren ist.
Mhm. Okay. Und ich empfinde ja immer so eine Förderung ja auch als Reduzierer von einer Hürde, um in ein unser Kundensystem zum Beispiel reinzukommen. Deswegen war ich immer ein Freund davon, Förderungen in Anspruch zu nehmen. Was gibt es eigentlich? Hast du einen Überblick oder vielleicht jetzt mal so die wichtigsten für Unternehmen, dass die sich, ich finde halt für unsere Zuhörer, dass man als Impuls macht, überlegt euch doch schon mal gerne, was gibt es für Förderungen? Und da gibt es ja auch dann natürlich, haben wir ja eben auch aufgeklärt, schon mal so gewisse Glaubenssätze dahinter. Aber da muss ich mich ja unter anderem jetzt an Regeln halten oder vielleicht auch nicht, das mal zu hinterfragen. Was steckt da eigentlich dahinter, dass da vielleicht eine Ablehnung vorhanden ist gegenüber so einer Förderung? Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Fördertöpfe, um die sich Unternehmer eigentlich mal kümmern sollten für ihr Business?
Mhm. Gut, in dem Bereich Fördermittel sind wir nicht die Spezialisten. Ja, wir sind wirklich die Spezialisten in dem Bereich der Zertifizierung und da logischerweise fördert AZAV ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist das Thema BAFA-Förderung auch immer ein Thema. Ja. Und das heißt, es gibt bundesweit relativ niederschwellig die Förderung, die ist jetzt nicht sehr hoch, aber sie ist vorhanden. Ja. Und man kann dann auch im Prinzip kleinere Unternehmen haben, die Möglichkeit haben, sich grundlegend beraten zu lassen.
Mhm.
Da gibt es dann schon mal eine Förderung. Und dann ist es eben auch bundeslandspezifisch.
Mhm.
Ja, wir haben einen Sitz in Leipzig, logischerweise dann zum Bundesland Sachsen, gibt es eben die Förderung, gibt es ein spezielles Beratungsprogramm, wo man dann sich auch ungefähr 50% der Beratungskosten fördern lassen kann. Und gibt es so ähnlich in fast jedem Bundesland.
Ja.
Das sollte man dann schon auf jeden Fall nutzen, weil hat man dann auch den Vorteil, dass das Beratungsunternehmen muss vorher auch geprüft und zugelassen sein. Also wir haben da so einen Qualitätssicherer, da haben wir uns vor vielen Jahren dort listen lassen, mussten einiges zeigen, was wir können, was wir haben, müssen die Kompetenzen vorhalten, müssen wir auch regelmäßig tun. Und damit weiß man auch, dass man es mit einem seriösen Beratungsunternehmen zu tun hat.
Mhm. Ja. Gut. Ja, wir haben ja lange Zeit auch Go Digital genutzt. Das ist ja jetzt mittlerweile ausgelaufen und hatte mich jetzt zuletzt auch nochmal um Inka gekümmert. Inka ist ja auch so ein rundum Coaching, ein Förderprogramm als auch Kompass. Das ist dann für Solo-Selbstständige, also als Zielgruppe Solo-Selbstständige, auch im Bereich Coaching angesiedelt.
Mhm. Ja,
also da kann man sich natürlich als Unternehmer immer fragen, wenn ich Coaching anbiete jetzt schon oder vielleicht könnte ich es ja anbieten, dass man sich darum ja einfach mal kümmert und auch vor allem auf die Glaubenssätze immer achtet. Ja, das finde ich nämlich ein total spannendes Thema, die Glaubenssätze und vor allem die dann aufzulösen.
Mhm.
Machst du da eigentlich auch was in dem Bereich Glaubenssätze?
Oh ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich beschäftige mich auch schon viele Jahre mit dem Thema ja, persönliche Weiterentwicklung und mit gewissem Mindset, mit Unternehmer-Mindset und mit dem Thema Umfeld und so weiter und so fort. Das sind schon wichtige Themen, auf jeden Fall. Und ich glaube, die meisten tun es mehr oder weniger und es gehört, denke ich, zu einem, oder bei den meisten zu einem guten Unternehmerleben mit dazu.
Ja, weiß ich ja noch, dass du mal erzählt hattest, dass ihr eure Kinder mit zum Seminar genommen habt.
Mhm.
Vielleicht kannst du davon mal berichten.
Ja, also ich habe selber...
Wie alt sind deine Kinder? Vielleicht, dass wir jetzt einmal...
Genau, wollte ich gerade sagen. Und zwar, der Größte ist 19, wird dieses Jahr 20, der Mittelste wird dieses Jahr 18. Ja, also schon dann zwei fast Volljährige, beziehungsweise ein Volljähriger, einer wird jetzt volljährig. Und meine Tochter wird dieses Jahr 9. Jetzt bei uns ein Mädchen und die beiden Jungs, die waren auch schon mal mit auf dem Seminar zum Thema ja auch Glaubenssätze, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, hat ihnen viel Spaß gemacht und da wird es auf jeden Fall nochmal ein nächstes Seminar geben und es ist auch immer schön, gemeinsam Zeit mit den Kindern dort zu verbringen und auch ein Stück weit Dinge mitzugeben, die es eben nicht in der Schule gibt, leider.
Ja, ja. Und wie haben die dann darauf reagiert?
Ja, die fanden es total spannend, auch immer in so einem Umfeld zu sein, ja, von Menschen, die es interessiert, die sich weiterentwickeln möchten, die da ein gewisses Mindset haben und auch so mal die Grundstrukturen kennenzulernen, zum Thema Glaubenssätze, zum Thema, ja, wie habe ich vielleicht die Sicht auf mich selbst, ja, was will ich eigentlich, warum entstehen manche Dinge im Leben, warum entstehen vielleicht manche Dinge im Leben nicht und wie kann ich auch mein Leben durch Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen.
Mhm. Hau doch mal raus, was habt ihr da besucht?
Und zwar, wir sind seit längerer Zeit schon bei der Jürgen Höller Akademie, ja. Mhm. Da bin ich auch im Eventus Club, so ein Unternehmer-Mastermind, war schon 2023 unterwegs und da haben wir auch waren 120 Unternehmer und Unternehmerinnen und haben dort gemeinsame Seminare auch besucht, waren auch auf der Welt ein bisschen unterwegs, ja, waren in Dubai und alles im Business-Kontext, haben uns dort Unternehmen angeschaut, haben Seminare besucht, waren dann auch in Vegas zum Beispiel, waren in San Francisco, waren im Silicon Valley und da 2023 war für mich das Thema KI dann omnipräsent. Als ich in den USA war das Thema, hat total meinen Kopf auch geöffnet und war total spannend. Und ja, dann kommt man eben in ein Umfeld rein, in ein Unternehmerumfeld, die sich alle weiterentwickeln wollen, sowohl persönlich als auch geschäftlich. Und dann ist man nochmal unterwegs, dann an verschiedenen Orten auf der Welt, wo man Dinge sieht, die man so als normaler Mensch nicht sieht, sieht es dann halt nur, wenn das jemand wirklich dort sehr, sehr gute Kontakte hat und dann in Unternehmen reinschauen darf, die man sonst nicht sieht. Wir waren zum Beispiel bei Plug and Play. Wenn jetzt jemand so in den Investorenbereich ist, der weiß Bescheid, was das für ein großer Player ist, haben dort selbst den Gründer kennengelernt. Ja. Mhm. Und das ist schon spannend auf jeden Fall und weitet auf jeden Fall oder weitet den Blick, den Weltblick.
Was gibst du denn eigentlich so an deine Kinder weiter? Jetzt zum Beispiel mal jetzt Unternehmertum und KI sind jetzt für mich so gerade so, was du auch sagtest, Silicon Valley, so einfach spannende Themen. Was gibst du deinen Kindern dahingehend weiter?
Ja gut, die sehen natürlich, was ihr Vater so den ganzen Tag treibt, beziehungsweise wenn ich dann berichte, was irgendwo war oder was eben passiert ist und klar, die großen Jungs, die interessiert natürlich brennend, was ich gerade tue, was passiert ist, was ich noch vorhabe und genau. Und das ist halt dann schon, wo man dann sagt, okay, wo soll die Reise auch bei den Kindern hingehen? Und dann, wenn man dann hört, Papa, ich will eigentlich das machen, was du machst, was brauche ich dafür eigentlich für eine Ausbildung oder für ein Studium?
Aha, und was sagst du?
Dann war meine Antwort darauf, nimm erstmal das als Ausbildung oder Studium, was dich interessiert, was dich wirklich interessiert und lerne dort die grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnisse, weil das Thema Unternehmensberatung kann man im Grunde nicht wirklich studieren. Ja. Man kann natürlich die Grundlagen schaffen, ich bin selber Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Prozessoptimierung, das hilft mir natürlich ungemein, weil es bei uns sehr viel um Prozesse geht, aber man soll, finde ich, bei den Kindern drauf schauen, was macht denen Spaß. Bringt der schönste Beruf nichts, wenn es den Kindern dort keinen Spaß macht, ganz einfach.
Und also du meinst dann so aus dem hab Spaß in dem, was dich interessiert und dann schau mal, ob daraus dann, ob du ein Unternehmer werden kannst oder auch eben nicht.
Oder willst überhaupt.
Ja.
Weil ist ja eine klare Entscheidung, weil es gibt ja so wenig Unternehmer, weil sich die meisten das nicht trauen oder sag ich mal, diese Persönlichkeit nicht dafür haben. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich werden die meisten auch Unternehmer, Unternehmerin sein und wissen, wovon wir beide reden. Das ist eben nicht immer alles ganz so einfach, weil man ist erstmal immer Mädchen für alles und ist erstmal grundlegend für alles verantwortlich. Ob man jetzt Solo-Selbstständiger ist oder 83 Mitarbeiter führt, erstmal ist man selber immer verantwortlich.
Ja.
Muss man wollen.
Voll. Was würdest du denn eigentlich sagen, was was macht ein Unternehmer aus?
Oh. Erstmal der ungemeine Wille, selbst Unternehmen zu haben, aufzubauen, weiterzuentwickeln. Ja. Und natürlich, ja, also der Wille, ein eigenes Unternehmen zu haben, der muss unbedingt da sein. Und natürlich gewisse Resistenz gegen gewisse Herausforderungen oder man gewisse Resilienz zu entwickeln, Resilienz, ja, weil die kommen immer wieder. Ja. Und dann trotzdem noch Freude dran zu haben. Und ich denke auch das Thema, das sein Warum zu haben, warum macht man das? Ja, warum spielt man das Feld? Warum ist man Unternehmer?
Ja. Was bei dir?
Warum ich Unternehmer bin?
Aha.
Weil ich bin aufgewachsen bei meinen Eltern logischerweise und mein Vater hatte einen klassischen Handwerksbetrieb, er ist Gaswasserinstallateurmeister, hatte dann zu Hochzeiten 35 Mitarbeiter und mir hat es gefallen, das ganze Umfeld, wie er das Unternehmen hatte, wie er es geführt hat, wie das gewachsen ist, wie es aufgebaut wurde, wie er die Herausforderungen gelöst hat und deswegen war mein Urwunsch, auf jeden Fall Chef zu sein, ich wollte halt Chef der Firma sein. Und auch dann, als meine Eltern sind jetzt sind schon 25 Jahre dann nach Spanien gezogen auch als dann die Firma nicht mehr existiert hatte, dann war für mich klar, ich will trotzdem selbstständig sein, habe dann einen anderen Ausbildungsweg eingeschlagen mit dem Studium eben und habe dann irgendwann es Realität werden lassen, mein eigenes Unternehmen zu führen.
Ah ja. Ja, spannend. Ja, mal schauen, was deine Kinder dazu dann in, sagen wir mal, 25 Jahren dann auch sagen.
Ja, bin ich auch gespannt.
Und vielleicht, ich meine, ihr habt ja, wenn ich ja sagen darf, ein Haus ja auch, glaube ich, in Spanien. Ja, wie planst du dann auch nach Spanien zu ziehen?
Also für mich ist ja logischerweise Spanien eine zweite Heimat geworden, dadurch meine Eltern dort seit 25 Jahren leben. Ich war jedes Jahr mindestens einmal da, meistens mehrmals. Außer einem Jahr, das war das berühmte Corona-Jahr. Das war das einzige Jahr, wo ich nicht da war. Und als wir dann wieder reisen durften, dann habe ich entschieden, dort auch ein Haus zu kaufen. Und ja, ist für mich eine zweite Heimat. Ob es meine Hauptheimat wird, das kann ich noch nicht sagen. Hängt von einigen Faktoren noch ab. Aber spätestens, wenn ich dann etwas ruhiger agieren darf im Unternehmerleben, wird es auf jeden Fall ein Land werden, wo das Klima etwas sonniger ist. Ja, ich mag die Sonne, ich mag die Wärme und dafür ist Spanien gut geeignet. Jetzt ist es noch nicht an der Zeit, aber die Türen stehen offen.
Was denken deine Kinder darüber? Also ich bin ja, die waren ja jetzt auch über Winter auf Mallorca und habe gesehen, so wie mein Sohn dort aufgeblüht ist, also auch das, so dieses Klimas oder auch diese Herzlichkeit der Menschen ist einfach eine andere, muss man so sagen. Und ich finde es einfach herrlich. Ich weiß nicht, wie es für deine Kinder dort, wenn sie dort sind, wie denken sie darüber?
Exakt genauso. Ich meine, die kennen es ja auch. Als jeder von ihnen geboren wurde, gab es Spanien immer als Urlaubsdestination, beziehungsweise auch als Ort der Großeltern. Und natürlich sind wir auch dann regelmäßig unten. Jetzt ist gerade mein mittlerster Sohn mit zwei Freunden, der fliegt morgen zurück, hat jetzt ein paar Tage unten in Spanien verbracht. Und ja, ich habe ihn nicht dazu gezwungen. Er wollte es freiwillig tun. Das sagt natürlich einiges aus. Also sie schätzen es auch als Land der Sonne, als Land der Freundlichkeit und natürlich auch als Land des angenehmen Lebens, ja.
Ich finde halt, man ist so hin und her gerissen, ne? Man hat ja irgendwie so sein gewohntes Umfeld in Deutschland und das schätzt man ja auch irgendwie wert. So, man hat hier alles und man hat sich hier ja schon so vieles aufgebaut und dann auf der anderen Seite ist dann dieses schöne Land, Spanien, und denkt sich so, mein Gott, warum mache ich es nicht einfach? So, ne? Das sind halt so wieder so, mein Gott, so Glaubenssätze, glaube ich, stecken da auch viele mit drin, die einen da zurückhalten. Natürlich durchdenkt man es dann wieder, ja, geht ja nicht, weil bla bla bla. Aber eigentlich können wir es da auch einfach über Bord werfen, diese Glaubenssätze. Oder wie siehst du das?
Das sind Glaubenssätze, exakt. Mhm. Ja. Ist halt die Frage, ne, wie groß ist auch die Verbundenheit, beziehungsweise natürlich auch die Verpflichtung hier in Deutschland, ja, gerade wenn es um Kinder geht, und auch natürlich ums eigene Unternehmen, ja, was bedeutet das, nicht in Deutschland zu sein? Passt es zum eigenen Unternehmen, passt zur aktuellen Lebenssituation und so weiter, und da muss man sich dann hinterfragen, geht es überhaupt aktuell? Aber, ich gebe dir recht, es sind auf jeden Fall Glaubenssätze, und viele würden es gern tun, machen es aber nie, ja. Und einige tun es, hätten es aber nie machen sollen. Ja. Also ich habe viel erlebt, gerade ja, so vor, sag ich mal, so 15, 20 Jahren, sind dann auch einige irgendwie nach Spanien ausgewandert, sag ich mal so, und sind ganz, ganz viele auch gescheitert, beziehungsweise kann man es gescheitert bezeichnen, weiß ich nicht. Zumindest haben sie das Thema Wohnen im Ausland für sich dann abgeschlossen, weil auch, ich kann jetzt, wie gesagt, nur für Spanien reden, da kenne ich mich sehr gut aus, in dem auch dann mit Auswandern und so weiter und so fort, aber viele denken, es ist halt, wäre einfacher dort. Aber eins ist Fakt, ja, wenn ich mein Geld online verdienen kann, ist es kein Problem. Mhm. Wenn ich es vor Ort verdiene, ist es weitaus schwerer als in Deutschland.
Ja.
Da sind wir in Deutschland schon gut aufgestellt, wo man gutes Geld verdienen kann, kannst du in Spanien relativ schwierig. Mhm. Ja, gibt es auch nicht dieses Sozialsystem, wie wir es hier haben. Und dadurch merkst du auch, sind die Leute auch ja, mehr auf ihre Arbeit auch angewiesen und machen die dann ein Stück weit vielleicht auch manchmal besser.
Ja, ja, weil genau. Aber danke, also da muss ich auch sagen, ich habe durch meinen Mallorca-Aufenthalt bin ich jetzt sehr, sehr häufig auch in solche Gespräche jetzt eingestiegen. Und wie viele tatsächlich jetzt seit Corona auch jetzt diese Möglichkeiten erstmal sehen, ne, das hat sich ja auch viel verändert. Und wie viele, also das auf Mallorca ist ja echt eine deutsche Kolonie, muss man ja wirklich mal so sagen. Ne? Wer alles als Unternehmer dort zugegen ist, ist schon krass.
Ja, also definitiv, und es ist ja ein Stück weit auch ein bisschen eingedeutscht, ja. Mhm. Ich selber habe ja das Haus auf dem Festland,
ja,
und nicht auf der Insel. Es hat Vor- und Nachteile, ja. Das Festland ist halt noch ein Stück weit spanischer, ja. Ich fahre dort auch gern Rad, ja. Also ich fahre da in die Berge, ins Hinterland, dann ist wirklich noch Spanien, ganz klar. Ja. Mallorca ist auch super schön, aber es ist halt schon
Deutsch.
Ist halt schon einiges Deutsch, ja. Was willst du tun? Aber natürlich toll, tolles Umfeld. Vor allem auch auf Mallorca für Unternehmer. Ja, wenn man da einmal ein gutes Netzwerk sich geschaffen hat, ist es, glaube ich, gut. Der Vorteil ist natürlich, dass die Community trotzdem überschaubar groß ist bei gewissen Unternehmern und man da wirklich nur, wenn man auch gut ist, dann dort sich gut vernetzen kann. Man merkt dort relativ, ob jemand gut ist oder nicht, ja. Und damit hat es halt auch gewisse Vorteile, Reputation.
Ja, vollkommen. Du, jetzt nochmal eine Frage, die ich eben noch hatte zu deinen Kindern. Was war denn jetzt eigentlich so bisher so deine größte Herausforderung in Bezug auf Vater sein? In den all den Jahren, das kann man jetzt schon sagen.
Ja. Ist immer ein Spagat zwischen Unternehmertum, Selbstverwirklichung und Vatersein. Mhm. Und ich glaube, da wird man niemals eine ideale Lösung finden. Mhm. Weil man muss immer Abstriche machen. Ja. Und in der Regel ist es so, wenn man erfolgreiche Unternehmen aufbauen will, macht meistens die Familie oder die Kinder machen die Abstriche. Definitiv. Mhm. Und das muss man wollen und sich auch dafür bewusst entscheiden. Und um ein guter Vater zu sein, bin ich der Überzeugung, muss man nicht die Person sein, die am meisten zu Hause ist und am meisten auf dem Spielplatz rumturnt. Man muss einfach gewisse Werte vertreten, muss auch für sich selber einstehen, muss sich auch selber ein Stück weit verwirklichen können, damit die Kinder auch zu einem aufschauen können, eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und dann kann man auch ein guter Vater sein und kann dann auch Qualitätszeit mit den Kindern verbringen. Ja.
Ja, ich meine, das hat sich ja auch, hast du ja eben geschildert auch, ne, dass dein Sohn ja dich schon gefragt hat, hör mal, ich möchte das auch werden. So, das zeigt ja irgendwie auch, dass du einiges richtig gemacht hast.
Ich denke schon, ja.
Ja. Ich denke schon, ja. Wie ist es bei deiner Tochter?
Ja, so, sie fragt jetzt nicht so im Detail, was ich mache oder was so mein Alltag ist. Für sie spielen andere Dinge da eine Rolle, ne? Also Zeit mit mir irgendwas zu unternehmen, das ist dann eher im Vordergrund, ja. Also das ist Arbeit, Unternehmertum
spielt nicht so eine Rolle.
Kommt vielleicht noch.
Ja. Gib mal einen Tipp raus, wie du dich organisierst. Was so dein Tipp schlechthin in Sachen Organisation?
Also auf jeden Fall ein Stück weit Self-Care, ganz wichtig. Für mich gehört dazu Sport. Ja. Das im Grunde jeden Tag. Also ich eigentlich so gut wie jeden Tag Sport, meistens früh, wenn es zeitlich passt. Dazu gehört halt Fitnessstudio, ganz klar, das mache ich seit 29 Jahren.
So, ja. Schon schlimm, wenn man das so ausspricht, ne? Ich kann es nachvollziehen.
Ja, also, seitdem ich 16 bin, gehe ich ins Fitnessstudio. Ja. Habe da auch mal wesentlich mehr gemacht. Für mich ist jetzt einfach ein wichtiger Punkt, um halt gesund zu bleiben, auch gut auszusehen. Natürlich, das gehört auch mit dazu. Und dann gehört noch Laufen mit dazu. Ich gehe auch gern laufen. Jetzt ist bald Marathon. Will mal noch einen kleinen Halbmarathon mitlaufen. So mal, ich starte ein bisschen noch vor. Das war jetzt kein großer Akt. Dort die 21 Kilometer. Das ist keine große Herausforderung. Aber ich denke ja, zum Thema, war ja deine Frage, Selbstorganisation, ist einfach da einen wichtigen Slot für sich einzuplanen. Weil das, was ich da jetzt nicht an Zeit investiere, fällt mir irgendwann auf die Füße mit irgendwelchen Beschwerden, Krankheiten, was auch immer.
Ja.
Denn das Thema Unternehmertum ist ja kein Sprint, ist eher ein Marathon. Ja, und da muss man sich ein Stück weit auch gesund halten. Das Thema gesunde Ernährung, ja, ich esse gerne und auch mal gerne viel. Aber da muss es eben auch Zeiten geben, wo ich dann bewusst auch wieder gewisse Dinge nicht esse oder gewisse Dinge wieder esse. Und das ist zum Thema Selbstorganisation schon sehr viel gesagt. Das Thema Zeitmanagement, ja, gibt es andere Experten, die da vielleicht sehr, sehr viel besser sind, aber das beste Zeitmanagement nützt mir nichts, wenn ich mich als Mensch, als Person nicht gut und gesund fühle.
Punkt. So ist es. David, ich danke dir. War ein toller Austausch. Vor allem AZAV für viele, glaube ich, sehr spannend, auch die Fördergelder da auch zu erhalten zu dem Thema Qualifizierung und Chancengesetz und die Tipps als Papapreneur. Sehr wertvoll. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Bastian. Und ja, schöne Grüße an alle, die das hören. Hat mich gefreut, euch ein bisschen Input zu geben.
Dir hat die Folge mit David gefallen? Dann abonniere sehr gerne den Papapreneur Podcast. So verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den ein oder anderen Papapreneur, den diese Episode ebenfalls gefallen würde. Dann teile sie sehr gerne mit ihm.